Hallo, ihr lieben Hörer der Wissenwelle. Hier die rollende Franzi und ihr super Tim, Silke Mama und der witzige Armin wünschen euch einen schönen Sonntag. Ich weiß nicht, ob ihr die richtige Megahertz gefunden habt, aber unsere Silke Mama hat heute die richtige Bahn im Freibad gesucht. Ich weiß auch nicht. Die gute geht bei Sommerwetter ins Freibad, wenn andere das richtige Megahertz suchen. Also falls ihr es gefunden habt, ab heute sind wir 2 Stunden auf euren Ohren mit Erfahrungen vom Bruderhaus.
Okay, Franzi, danke für die nette Einführung. Ja, gehst du denn nicht mehr schwimmen jetzt bei dem Wetter?
Doch, aber nicht im Freibad, ich gehe ins Thermalbad. Vorausgesetzt, ich finde eine Begleitperson, weil ich hätte jemand gesucht, aber leider niemand gefunden.
Also brauchst jemand, der dich mit deinem Rolli in den Pool schubst.
Unter anderem und wieder rauszieht.
Okay, Armin, bist du eine Wasserratte?
Ja, also ich war ja in Italien, in der Toskana war. Im Prinzip.
Oh, Franzi, du hast dich aber erkältet. Du bist dir sicher, dass du nicht im Freibad warst? So, Armin, erzähl uns mal nochmal von Italien. Da warst du schön schwimmen.
Da war ich im Pool und im Meer. Und ich meine, da können sie eh nichts anderes machen, als sich im Wasser aufzuhalten, Schwimmer, Tauchen, oder vielleicht schöne wildfremde Bienen zu flirten und dann.
Also, kannst du Italienisch?
Nee, aber mit Händen und Füßen kann man alles.
Wie flirtet man da? Zeig mal. Zeig mal, die Hörer, die dürfen das jetzt auch gar nicht, die können das gar nicht sehen. Du kannst mir ja zeigen, wie man da so flirtet.
Mit ich meine, man flirtet in dem Sinne, dass man sagt, sie sind eine schöne Dame.
Okay, das habe ich verstanden, aber wie machst du das in Italien? Also du sagst, du kannst kein Italienisch? Zeig mal, wie flirtest du da?
Wie flirtet man ohne Worte? Klär uns mal auf.
Genau.
Im Prinzip ohne Wörter kann man vielleicht mal sagen, Buongiorno, junge Frau, oder Buongiorno, Madonna, oder Bella Grazia, oder man kommt auch vielleicht auf eher von Arm zu Arm in den Kontakt. Also man nimmt ihn in den Arm.
Der Armin, der weiß, wie das geht.
Nee, ne? Aber Südländer sind sowieso herzlicher. Uns einer geht auf die Stanz. Darf ich nicht, soll ich nicht, muss ich nicht. Und Italiener und Südländer allgemein.
Ah, da hast du auch Erfahrung, Franz. Erzähl du mal von deinen italienischen, südländischen, wie auch immer, Flirts. Wie machst du das denn so? Du rollst da so ran und dann?
Nee, also wo ich kleiner war, sind wir jedes Jahr bis 89 in die Osterferien nach Italien bei Genua unten. Und dann hatte ich mein Behindertenfahrrad dabei und fahre so am Strand spazieren. Und da gab es eine Baustelle und die lieben kleinen Italiener kurzerhand das Fahrrad gelupft über die Baustelle drüber und fahre weiter. Oder wo ich noch ganz, ganz klein war.
Ja, aber haben sie dich dann auch gelupft oder wie war das?
Mit dir? Mit Fahrrad, weil ich habe an Tretter so eine Halterung, dass ich nicht runterrutsche. Und bis man die aufgemacht hat und mich runtergelupft und dann wieder hochgelupft, ist schneller mit. Dann hätte ich mich.
Also ein Bravo an Italia. Bravo.
Doch.
Das gefällt mir. Ja. Und das würde dir hier in Deutschland nie passieren?
Nicht so herzlich wie dort. Mhm. Also die Umarmung, die Liebe, die Zuneigung, was Armin spricht, geht dort leichter.
Okay, gut. Armin, wie war denn das Essen? Das war doch sicher ganz toll da in Italien.
Naja.
Wie, naja?
Also, das Brot war vielleicht für die Hasen etwas, aber nicht für die Menschen.
Ja, wieso? Wieso das?
Viel zu steinhart.
Aha.
Dann
hart, aber herzlich vielleicht, weißt du? So ist es ja auch, ne? Wie wenn Franzi mir das erzählt.
Ja,
Italien, ne?
Genau. Okay. Hart, aber herzlich, hart, aber Liebe, ja. Bella Romantica, ja. Ich meine, aber...
Was hast du noch bekommen außer Brot? Also ich meine, Italien.
Ja, zum Beispiel eine Pizza mit pechschwarzen Rändern, die halbe Pizza oder...
Ach, du meinst so verbrannt? Das gehört aber so.
Nee,
das muss sein.
Nee, das muss nicht, das weil alles, was braun gebrannt ist, ist völlig wegen Krebsgefahr. Aber wenn du sagst, es gehört da so, ich will dich ja nicht schlecht machen, aber dann verstehst du von der italienischen Küche nichts im Prinzip.
Naja, die, die machen ja diese Holzofenpizza. Das ist schon so ein bisschen, da kann ruhig ein bisschen durch sein,
ja,
der Rand.
Ja, ein bisschen, aber das war ein bisschen viel zu viel dann.
Okay, was war denn...
Aber wahrscheinlich war in der Pizza ihr Temperament drin.
Aha, okay. Was hat dir denn noch so, was fällt dir noch zu der Küche ein? Also so, außer Pizza und Brot?
Ja, im Prinzip...
Wie waren die Spaghetti?
Ja, die Spaghetti oder ihre Nudelgeräte war vielleicht ein halbfertiges Dessert. Aber bei der Pizza war ich hinterher pappsatt.
Aber da frage ich, was heißt halbfertiges Dessert? Also das war nicht durch, die Spaghetti oder wie?
Doch, aber von der Portion her, da habe ich mich hungrig gegessen, dass ich hinterher noch eher Hunger gehabt habe als schon vorher.
Na gut, in Italien ist ein Spaghetti und Pasta ja auch nur eine Vorspeise, keine Hauptspeise. Das ist klar, du kannst nicht nur einfach Spaghetti essen, da wirst du nicht satt. Das ist, du kriegst eine kleine Portion.
Aber was sind denn nach deiner Küche, Mama, Hotelbäcker Mama, Silke im Prinzip,
ja.
die Küche und die Küche in Italien, also was sind denn deftige Mahlzeiten in Italien?
Naja, die haben ja schon viele Hauptspeisen, zum Beispiel dieses, die haben ja viel Fleischgerichte, sie haben nicht nur Spaghetti, ne? Also das denken wir immer. Hm. Ja, und das essen die natürlich auch, ist ja klar, aber es ist häufig eine Vorspeise, zumindest wenn du in ein Restaurant gehst. Ja, es kommt drauf an, wo du auch hingehst. Und die haben unglaublich vielseitige Küche, die haben ja auch viel so Steaks, ja, und also Mailänder Art zum Beispiel, da gibt es dann die Spaghetti als Beilage, wie bei uns die Spätzle dazu.
Ja.
Und solche, sagen wir, Steaks, und dann gibt es dann noch tolle Tomatensoße dazu, und es schmeckt auch hervorragend.
Und das nächste war, ja.
Wie war denn der Kaffee in Italien?
Das weiß ich, weil ich trinke eh keinen Kaffee.
So.
Egal
okay.
Wo.
Ja, also, wir fassen zusammen. Mentalität herzlich, super Leute. Ja? Küche schlecht in Italien.
Ja,
okay.
Ja.
Also ich finde sie sehr gut. Du musst dich halt dran gewöhnen und umstellen. Sie kocht halt, also so wie sie ihre Art anders ist, kocht sie halt auch anders. Aber egal.
Also ganz ehrlich, ich liebe die italienische Küche.
Ich
so
auch.
So ist das halt. Ne?
Ich auch. Ich liebe ihr Temperament und die Küche. Aber Armin, was anderes, weil du gerade von der Toskana geredet hast. In welche Städte warst du denn?
In Siena, in Montepulciano, in Florenz und die andere, die Ich bin kein Italiener.
Ja, aber was hast du denn da gemacht? Außer hingefahren?
Ja.
Ausflüge oder Museen angeguckt, also, oder?
Ja, überwiegend die Städte angeschaut, überwiegend Kirchen angeschaut, dann Museen angeschaut. Ja.
Und was hat dir da am besten gefallen?
Ja, das allerbeste war ja der Pool im Garten.
Ach so, ja, das war natürlich gut. Ja, von Wasserspielen haben die Römer auch schon immer was verstanden, muss man sagen. Ja. Also das ist also durchaus. Aber es war Toskana, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Okay.
Also du warst mit einer Toskana-Frau im Hotel und ihr habt zusammen Urlaub gemacht, oder?
So eine Toskana-Frau, das habe ich jetzt nicht verstanden. Eine Toskana-Fraktion war da vielleicht dabei.
Mit seiner Frau habe ich gedacht, hätte er Urlaub gemacht.
Echt? Armin?
Oder warst du
da hast du
allein?
Gleichzeitig mit den ganzen Italienerinnen geflirtet? Das kann ja wohl nicht sein.
Nee,
aber allein kann
du,
auch nicht sein.
Du meinst es mit dem Marlene, meinst
ja.
du? Nein, da, die war nicht dabei.
Zu Hause blieb die.
Nee, auch nicht. Die war an die holländische Seeplatte.
Oh, da gibt's auch schöne Männer.
Oh. Ja, ja.
Also immerhin, Marlene war an der holländischen Seeplatte mit der Lebenshilfe Tübingen und ich in Italien in der Toskana mit der Lebenshilfe Tübingen. Aber nächstes Jahr machen wir bitte einen gemeinsamen Urlaub.
Okay.
Also jetzt ist mir schon klar, warum du so Hunger hast. Wenn sich Marlene Appetit holt und du und ihr nicht zusammenkommt, das ist ja wahnsinnig, was du dir an Appetit holst.
Ja, aber das war jetzt unanständig. Das darfst du jetzt aber nicht sagen, Franzi. Ne?
Warum? Wenn er 100.000 schöne Frauen um sich herum hat und dann ins Restaurant geht und isst. So viel kann man ja gar nicht kochen.
Ja gut, aber ich meine, glaubst du, Chelsea hatte keine Männer um sie rum?
Doch, deswegen sag ich ja, so viel Appetit wie er euch kochten in Holland und in Italien. Nee,
jetzt muss ich eingreifen. Also das ist jetzt geht jetzt doch ein Stück zu weit.
Ja.
Vielleicht spielen wir ein bisschen Musik.
Nachdem wir uns ja über Italien guten Appetit geholt haben und die meisten jetzt mit dem Mittagessen wahrscheinlich fertig sind, wollte ich euch sagen, dass wir im Juni im Bruderhaus waren und da super Interviews gemacht haben und die euch präsentieren. Aber jetzt fangen wir erstmal mit einem mehr oder weniger traurigen Thema an, die Hospizarbeit. Sie haben gerade von der Deutschen Bahn erzählt. Was ist denn Ihre Meinung da dazu?
Ich benutze sie äußerst wenig und bin deswegen überhaupt nicht informiert. Aber meine letzte Reise war schön, nach langer Zeit, kann ich sagen. Ich musste allerdings den Aufzug nicht benutzen. Ich bin gesundheitlich gut dran. Das ist natürlich mein Vorteil.
Aber wie Sie gerade zu schmunzeln gemeint haben, Reutlinger ist ja, was Deutsche Bahn betrifft, eine eigene Geschichte.
Das mag sein, aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich sehr gerne mit meinem Auto fahre. Nur eben bei der letzten Reise den Zug benutzt habe, weil ich meines Autos nicht mehr sicher war.
Nee, ich muss aus Kostengründen, weil ich ja von anderen Einrichtungen betroffen bin, den Zug nehmen. Aber jetzt Bezug auf das Fest, warum sind Sie vom ambulanten Steuerbedienst hier und was verkaufen Sie?
Ich antworte erstmal, warum ich ins Hospiz gekommen bin. Ich hatte einen Partner, der leider an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war und sich operieren lassen musste. Und die letzten seiner Lebenszeit, die letzten 4 Wochen, waren eine äußerst schwere Zeit. Er wurde in diesen 4 Wochen 7-mal operiert. 7-mal. Und alles hat nicht zu dem geführt, was wir uns alle gewünscht haben. Er ist verstorben. Und diese Zeit hinterlässt ganz tiefe Eindrücke. Ja. Und so bin ich auf Hospiz zugegangen, habe die Ausbildung gemacht, die sich über etwa 1 Jahr erstreckt, an Wochenenden und auch an Abenden. Und seit, ich glaube, fast 10 Jahren arbeite ich als Mitarbeiterin im Hospizdienst mit. Und hier gehört es dazu, zur Bruderhausdiakonie. Das Hospiz ist auf dem Gelände. Der Bruderhausdiakonie hat dort sein Büro. Und
also, auch dass man in Würde sterben kann, zu Hause, hier im Bruderhaus wohnen und in Würde sterben.
Ja, aber nicht nur für Menschen, die im Bruderhaus sind, sondern für Menschen, die das gerne möchten. Und um das bekannt zu machen, haben wir diesen Stand, damit die Leute aufmerksam werden, denn irgendwann kommt es auf jeden zu.
Punkt um Hospiz noch mal eine Frage. Wie sieht denn Ihre Arbeit aus? Angenommen, ich lege im Sterben, was würden Sie mit mir machen?
Ihre Angehörigen oder Sie würden dem Hospiz anrufen und sagen, ich bitte um Hilfe. Jemand vom Hospiz besucht Sie, bespricht mit Ihnen, wie diese Hilfe für Sie aussehen kann. Und dann ruft das Hospiz eine der Kolleginnen von Hospiz an, erzählt, wie es Ihnen geht. Und dann kommt eine Kollegin oder ich und besucht Sie und verbringt mit Ihnen 3 oder 4 Stunden. Die nächste Kollegin kommt wieder, so wie es eben zeitlich vereinbart wurde, so dass Sie nicht alleine sind in der letzten Phase.
Und was machen Sie dann mit mir? Mit mir essen, mit mir spielen, mich duschen, spazieren gehen?
Nein, die pflegerischen Dinge macht jemand anderes. Wir haben keine Ausbildung zur Pflege, sondern wir sind da, wir halten Ihre Hand, wir hören zu, aber keine pflegerischen Maßnahmen.
Also ich hätte noch 2 Fragen. Die erste, wo machen Sie überall Hospizbesuch?
Wir machen Hospizbesuch im Altenheim, im Krankenhaus, aber auch zu Hause.
Und wäre es auch möglich, bei Ihnen in der Einrichtung in Würde einzuschlafen?
Ja, das geht. In Reutlingen haben wir daneben in Ehningen eine Hospizstation mit 8 Zimmern, sodass 8 Gäste dort aufgenommen werden können. Und das ist eine wunderbare Betreuung von einmal Fachkräften und uns ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Genau, ich habe dazu gerade noch eine Frage. Sie machen das ja ehrenamtlich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie ja beim Sterbebett, halten die Hand, hören zu. Ist das nicht sehr belastend?
Ja, aber wir treffen uns einmal im Monat und können uns darüber austauschen. Das bleibt natürlich unter uns. Das ist selbstverständlich. Sodass, wenn belastende Dinge sind, wir sie in dieser Gruppe unter psychologischer Beratung loswerden können und entlastet sind.
Haben Sie in der Arbeit auch schon Leute selber sterben sehen?
Nein, noch nicht.
Aber haben Sie so eine Erkenntnis bekommen für sich oder das Sterben an sich, kann man sagen, hat es Ihnen Angst genommen, weil Sie jetzt sich damit sehr beschäftigen oder sehen Sie das anders?
Das hat eben mit meinem verstorbenen Partner zu tun. Ich wollte es so niemandem zumuten und für mich selber will ich auch, wie die Kollegin gesagt hat, ich möchte selber in Würde sterben und tut mir sehr leid, dass es bei ihm so gegangen ist. Deshalb möchte ich mich da einsetzen, dass es den Menschen, die ich begleiten kann, besser geht.
Aber jetzt so aus eigenem Interesse, weil ich gerade noch zulern, wie sieht denn die Hospizausbildung aus?
Wir erfahren ganz viel über das Sterben. Wir machen Übungen mit Partnern, um herauszufinden, wie sind manche Befindlichkeiten, was muss ich auch aufnehmen, um den anderen zu verstehen.
Also eine sehr sensible
Aber sehr originell, sehr sachlich, sehr heiter und trotzdem sehr fachlich. Wunderbar. Kann sie nur loben.
Also können Sie als gesunde Frau, wo mit beiden Händen die Dinge führen kann, nur machen oder können diese auch machen?
Ja.
Ich kann sie ja nicht in Augen im Mund spüren, wie es Ihnen geht. Ich muss sie anders machen. Kann ich trotzdem.
Ja. Das haben Sie richtig gesagt.
Also muss sie dann zu Ihnen zur Spitz kommen und einen Antrag stellen, dann können die innerhalb von einem Jahr die Ausbildung machen.
Ja, jeder wird geprüft und kann dann dabei sein.
Und auf was werde ich geprüft? Wie nah ich am Wasser gebaut bin, oder?
Sie schätzen das nicht schlecht ein, finde ich.
Ja. Wie will ich sagen, ich meine, das sind Leute, die wo fachlich in diesem Sinne mit der systemischen Arbeit und mit der psychologischen Arbeit, mit Selbstsorgearbeit, also eine erstklassige systemische und psychologische und selbstsorgerische Arbeit, die gehen in die Tiefen und in die Stärken des Menschen, also in das Individuum des Menschen und sie halten ihn, sie spüren ihn, wie zum Beispiel der Atem, der Puls, der Blutdruck. Und so gucken die im Prinzip nach diesem Individuum des Menschen. Sie heben die Hand oder den Arm oder sie streicheln das Klerdiel oder massieren das Klerdiel und führen bis das, in diesem Sinne, das Individuum einschläft. Und wenn das Individuum einschläft, ist nichts anderes als Leichenstarre. Und Leichenstarre ist ein kurzer Moment, ein kurzer Ruck vom Halswirbel her, entweder auf die rechte Seite so oder auf die linke Seite so. Und dann ist die Leichenstarre eingetreten. Und bis dahin, also von dem Tag an, wo das Klerdiel kommt bis zu dem letzten Atemzug, sind die Leute da. Das sind im Prinzip Fachleute von einer systemischen Beratung und psychologischer Beratung und teilsorgerischer Beratung. Die haben zum Teil auch noch diese Ausbildung als Fabrikerinnen oder Fabrikanten Karren und die nehmen sich an, um diese Menschen wie ein Kind in einem Alter. Deswegen sage ich immer wieder, man ist nicht behindert, sondern man wird behindert, von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das Individuum ist nur daran festzuhalten, bis zu seinem letzten Atemzug. Und deswegen bin ich seit neuestem in die Forschung auf dem Landesverband der Lebenshilfe. Was heißt denn kognitive geistige Behinderung und die Demenzerkrankungen? Ich bin jetzt in die Forschung reingegangen und versuche auf seelsorgerische, psychologische und auf systemische Arbeit. Und da denke ich, sowas stärken die Menschen ein Selbstbewusstsein.
Okay, Franzi, was mich noch interessieren würde, ich bin gar nicht zu hören, oder? Bin ich zu hören?
Doch, doch ich hab dich auf dem Ohr.
Ja, du hattest ja eventuell auch Interesse, vielleicht da mitzuarbeiten beim Hospiz. Ja. So habe ich das Interview auch verstanden.
Ja.
Du hast ja ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Möchtest du da Kontakt aufnehmen, oder?
Ich habe gezweifelt und nachdem wir zwei ein sehr gutes und sehr offenes Gespräch hatten, als du mal einen Theaterbesuch hattest, habe ich noch mehr gezweifelt. Aber jetzt, gerade wo ich das Interview gehört habe, habe ich gedacht, die Frau redet so oberflächlich. Entweder habe ich mich falsch ausgedrückt, dass ich mir nicht anders antworten konnte, oder sie hatte vom Hospiz die Anordnung, so sachlich zu antworten. Auf jeden Fall sind in mir noch 100.000 Fragen und ich werde wahrscheinlich morgen früh mal anrufen und mich erkundigen, weil ich kriege jetzt wieder, irgendwie so traurig wie es ist, Lust drauf.
Mhm, okay, ja. Ist eine wichtige und auch eine schwierige Aufgabe.
Ja, aber sie gehört zum Leben. Ein Kind zu kriegen ist auch nicht einfach, aber es gehört auch dazu.
Genau.
Armin, du hast vorher erwähnt, dass du irgendwie jetzt in die Forschung gehst. Kannst du den Hörern nochmal Näheres erzählen? Weil das hört sich sehr interessant an.
Ja, also das eine ist, ich bin in der Forschung. Wie schon angekündigt, über die Universität und duale Hochschule Baden-Württemberg, über den Landesverband der Lebenshilfe, aber ich bin auch über die Lebenshilfe Rottenburg am Neckar, über die Lebenshilfe in Rottenburg bin ich in einer systemische Arbeit, systemische Beratung. Und da, du hast ja auch gesagt, ich gehe mit nichts da rein. Das stimmt nicht. Mit nichts gehe ich nicht da rein. Sondern ich gehe im Prinzip in die systemische Arbeit und in die Forschung. Das heißt, mit nichts kann man nichts bewegen. Ich gehe mit Herzblut da rein. Ich gehe auch da rein als Betroffener, weil ich halt auch schon sehr viel Leid auch schon selber gehabt habe. Du kannst mich ja jetzt fragen, warum und wieso.
Ja. Und du tauschst dich dann mit deinen Mitstreiter oder Mitklienten oder wie sich das auch immer nennt, tauschst du dich dann über die Leids aus oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, du kannst dir jetzt so vorstellen, ich bin ja jetzt über dreieinhalb Jahre selber ein Klientel und Patient in einer in der Brutaus-Diakonie Psychotherapeutin. Und über die Psychotherapeutin habe ich eben kennengelernt, die wo in der Lebenshilfe Tübingen arbeitet und aber gleichzeitig will diese Frau sich mit mir selbstständig machen, also eine selbstständige systemische Beratung auf der regionalen Ebene. Und dann geht es weiter mit dem Expertenrat in Baden-Württemberg. Und ich als Patient und als Klerediel kann über meine eigenen Probleme oder Diskrepanzen oder über ja, schlechte Erfahrungen davon erzählen oder langsam abziehen mit Baustein systemische Unterstützung, Hilfen und Projekte zu einer Festanstellung zu kommen und kann im Prinzip mit Regionalfachtagungen oder mit systemischen Fachberaterinnen oder Fachberater ins Gespräch kommen. Man geht in die Workshops mit rein. Man erzählt von der Vergangenheit jeder und dann ist es unser Ziel, eine Art Selbsthilfe für betroffene Menschen mit ihrem Handicap, mit ihrer Beeinschränkung oder mit ihrer Behinderung. Und so kann man sich gegenseitig auszuhelfen oder ergänzen oder auf die Sprechkanz zu gehen. Bitte schön, kann ich weitermachen mit deinen Fragen oder auch du, Silke, egal wer.
Das beeindruckt mich jetzt, dass du auch noch so das im Kopf hast, wie das Moderieren. Das können ganz wenige. Weißt du, so du erzählst, gibst die Antworten und gibst uns wieder Pause zum Nachfragen. Super. Nee, das finde ich echt beeindruckend.
Doch,
ja?
Doch und auch mittlerweile, wie du formulierst, dass du Tipps gibst und auch Tipps annimmst. Also ich weiß es nicht, ob es was für mich wäre, aber es wäre interessant, mal zuzuhören, was ihr da besprecht und ob ich auch einen Baustein mitnehmen würde. Aber du hast vorher von Selbsthilfegruppen erzählt. Was für Gruppen gibt's denn da?
Ja, ich meine, die eine, die kennt ihr ja schon selber. Das ist ja Selbsthilfe und Professionalisierung ist ja auch was, wo ich ganz neu mit drin bin. Also Selbsthilfe kommt ja vom Urgestein von ihren Eltern, Initiative von ihren Eltern, Initiative in die Selbsthilfe, von der Selbsthilfe in die offene Hilfen, von den offenen Hilfen in die Lebenshilfe. Und das Ganze, eine Lebenshilfe kann ein eingetragener Verein sein oder eine Einrichtung mit Wohnformen, Arbeitsformen oder eine Lebenshilfe kann eine GmbH und Co-KG sein. Und das Ganze läuft ja über 38 Orts- und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe und die höchste Stelle ist ja in Berlin, also die Bundesvereinigung der Lebenshilfe auf der Bundesebene und da machen wir eine Kooperation also mit der Selbsthilfe für Betroffene mit Handicaps, Einschränkungen mit Behinderungen und da einfach noch mehr was zu tun. Denn du sagst immer so schön und toll, die Integration, die Inklusion besteht nicht aus Rede und Antwort, sondern im Prinzip, man muss es tun, man muss es umsetzen. Und diese Umsetzung besteht darin über eine, über Bausteine. Du sagst, wie sehen die Bausteine aus? Das ist ein Koffer mit Spielzeugen. Und mit Spielzeugen kannst du von deinem ersten Tag als Embryo bis heute und von heute in die Zukunft kannst du ein halber Raum oder ein ganzer Raum auszufüllen mit Spielzeugen oder mit Figuren. Wie sieht ein im Prinzip auf Etappenweise ein Leben aus, von Anfang bis Ende, von einem Embryo bis zu dem bis zu diesem uralten Embryo, also das uralte Embryo. Man weiß ja, dass die Gehirnzellen irgendwann abbauen, Gehirnzellen abbauen, und das heißt dann die Demenz, Alzheimer, und deswegen bin ich da kann ich mich zu ergänzen in der Forschung, systemische Arbeit, regionale Arbeit, ich gehe auch, ich lasse mich coachen, du bekommst es ja ungefähr Freitag in einer Woche ja mit, du kommst ja mit zu meinem inklusiven Stammtisch und da bin ich mein eigener Referentariat mit nochmal 3 oder 4 anderen und da gestern, ich lasse mich ganz neu mich coachen, sprich auf den zweiten sozialen Arbeitsmarkt und Büsche, ihr dürft es Fragen stellen.
Ja, in durch Graz, aber du lässt dich am Freitag coachen, mit was denn?
Nee, er hält einen Vortrag, nicht so, Armin, in Rottenburg.
Genau.
Ja? Also inklusiven hältst, Stammtisch.
Genau.
Ja. Also du hältst einen Vortrag und gerade über die Demenz oder über was?
Ja, also über das Ganze, was ich hier jetzt im Prinzip gesagt habe, lasse ich mich beruflich coachen von einer Coachin und ich halte den Vortrag über, im Prinzip, über eine Region, über eine, das ist ein Büro auf der regionalen Ebene. Also ich will gucken, dass ich von meiner EU-Rente wegkomme und wieder arbeite in einem Regionalbüro Tübingen-Reutlingen und möchte von Ehrenamt auf Hauptamt übergehen und dann ein Mischmasch zwischen Ehrenamt und Hauptamt und dann zu gucken, dass ich, sobald ich umgezogen bin nach Gerdinge, dein Nachbarsilke, und dann möchte ich ja eine Disprikanz aufzubauen. Mein Ziel ist ja, als kommunale und regionale Inklusionsbeauftragter kann aber über eine Monitoring-Ausbildung als dreifacher Dozent arbeiten, an 2 Fachhochschulen, an der Pädagogischen Hochschule und noch dazu Professionalisierung, Selbsthilfe, das heißt in diesem Sinne als als kommunale, regionale Inklusionsbeauftragte und ein dreifacher Dozent.
Du unterrichtest eigentlich auch schon an der Fachschule für Sonder- und Sozialpädagogik. Bist du ja auch schon Dozent?
Genau.
Dann kannst du das noch ein bisschen ausbauen?
Ne? Genau, also mehr ausbauen auf die einzelnen Fachhochschulen.
Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, die Frau Stinkes, die da mit dir zusammenarbeitet, hat mir mal gesagt, du wärst eigentlich der Einzige mit Down-Syndrom in Deutschland, der an einer Fachhochschule auch unterrichtet. Ja. Ne? Das muss man jetzt hier auch mal den Hörern sagen.
Ja,
das ist schon was ganz Besonderes.
Beziehungsweise mit einer Behinderung. Weil ich weiß
sogar mit einer Behinderung?
Weil ich weiß nicht, wie Armin das einfällt. Aber
Armin weiß, wie
aber
es geht.
Ich habe aus verschiedenen Gründen auch mit der Hochschule zu tun und ich wollte auch mal in das Klientel einsteigen. Na, hieß es ja, das ist schwierig, du hast nicht studiert.
Aha, okay. Ja, ich denke, da ist ja auch noch viel Potenzial da und da müssen wir noch viel machen, dass es auch noch viele andere Dozenten gibt, Dozentinnen, gerade zu dem Bereich.
Ja.
Dass jeder was Armin beitragen kann. Weil ich stelle mir vor, wenn man im Bereich gerade Sonder- und Sozialpädagogik ist, da sitzen dann die Akademiker und ich weiß nicht, Sozialpädagogen unter sich und schwafeln da vor sich hin. Entschuldigung, war jetzt ein bisschen blöd gesagt.
Okay.
Bringt nur bedingt was. Also es bringt schon natürlich was, aber es ist ja wichtig, da auch jemand dabei zu haben, aus dieser Perspektive raus und der dann wirklich weiß, wovon er erzählt. Also gerade bei bestimmten Themen ist das unglaublich wichtig und ich denke, da kann man noch ganz, ganz viel machen. Und da ist Armin halt ein tolles Beispiel auch. Ja.
Also ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Entweder mache ich nochmal eine, wie gesagt, Hospizausbildung. Oder ich steige auch in das Milieu vom Armin ein, weil irgendwas muss ich noch tun. Weil eine Theaterkollegin vom Armin und mir hat mich oder uns auf eine geniale Idee gebracht. Ich muss nur überlegen, wie man es umsetzt. Und zwar, es gibt in den Ferien eine Kinderuni. Und dass man sowas...
Hier in Tübingen, meinst du?
Nein,
wo?
Ich weiß nicht, wo.
In Tübingen gibt es auf jeden Fall.
Oder Reutlingen oder... Ich weiß die Städte nicht. Auf jeden Fall, es gibt eine Kinderuni und es wäre doch interessant, genauso wie es eine Kinderuni gibt, eine Behindertenuni zu machen, dass wir die Leute nicht studieren können, aber austauschen können.
Aber Franzi, du, ich darf dich im Prinzip zitieren. Du sagst immer ganz schön, Integration, Inklusion. Aber jetzt tippst du die Leute wieder in den Schubladen mit Kindern oder anderen.
Die Kinder waren nur ein Beispiel.
Ja, natürlich.
Dass man es machen könnte, aber wie die Kinder.
Diese Beispiele, was du nennst, mit Kinderuni oder Behinderten. Uni, das ist nicht das Ziel der Inklusion, sondern das Ziel der Inklusion ist ja, inklusiv zu gestalten und das Ganze zu unterrichten, inklusiv. Eine Schule für alle, eine Hochschule für alle, eine Inklusion für alle. Und du bist die, wo immer sagt, nicht nur labern, sondern was tun. Und da passt es diese Inhalte nicht ganz zu dir.
Du hast ja recht, bloß der Gedanke unserer Theaterkollegin hat mich zum Denken gebracht und es wäre ein Anfang, weil ich habe ja nicht studiert und ich weiß nicht, ob ich jemals studieren darf. Natürlich denke ich in meinem Herzen anders und natürlich muss man es anders einfädeln. Aber eine Alternative zur Kinderuni wäre es, mal das Ganze ins Rolle zu bringen und dann drauf aufzubauen.
Warte mal, Franzi, habe ich dich richtig verstanden? Du würdest gern mal in so eine Vorlesung gehen, an die Uni.
Also so ähnlich wie die Kinder.
Ja, Kinderuni.
Mal das Ganze zu sehen, zuzuhören und sich auszutauschen.
Also Kinderuni ist... schon eine eigene Vorlesung, aber so auf Kinderniveau gemacht. Aber ich sehe mal die Uni und alles.
Ja.
Aber ich meine, für dich, wir könnten ja mal gucken, ob wir mal eine richtige Vorlesung gehen. Das können wir auch zu dritt hingehen.
Ja, klar. Ja,
müssen wir uns nur eine schöne aussuchen im Studium Generale. Und dann müssen wir gucken, ob das barrierefrei ist, die Räume. Das wird eine Herausforderung, aber das machen wir mal, oder?
Doch, ich hätte Lust, mir das Ganze mal anzuhören und auszutauschen, wie es Armin so vorgeschlagen hat.
Uni Tübingen, ja, aber haltet euch fest, wir kommen. Ne?
Aber
also, ihr lieben Studenten, ihr habt uns nicht auf dem Ohr, ihr habt uns auch in der Uni.
Ja, da kommt ihr nicht drum um.
Aber mir fallen noch ein paar Dinge ein, was mir eben zu Ohren gekommen ist. Warum sagst du, Franzi, ich darf ja nicht. Sowas höre ich sehr ungern, weil ich komme von der Basis und auf der Basis sagt man über die UN-Konvention, über das Menschenrecht. Jeder Mensch hat eine Bildung und auch du hast eine Bildung und das heißt, natürlich darfst du studieren, kein Problem, aber du, wenn das Geld da wäre, heute hast du mir vorher erzählt, du wärst jetzt über das Wochenende bei Rekargung, wenn das nicht wäre mit Geld und Barriere, ja, aber Bildung hat jeder das Recht, egal ob mit Migrationshintergrund, Menschen mit und ohne Behinderung oder egal von Hautfarben oder irgendwas oder Handicap, Einschränkungen, Behinderung oder Erkrankungen, ist egal. Jeder Mensch, das Individuum hat Vorrang und diese Menschen über eine Montessori-Ausbildung kannst du über den Landesverband der Lebenshilfe dich melden und damit machen. Da sind noch Plätze frei. Marlene macht mit und ich auch. Und wenn du der Arme machst mit, dann rufst im Landesverband der Lebenshilfe an und dann machst du mit. Das ist einmal 17. Oktober und am 31. Oktober.
Und Entschuldigung, eine Frage. Armin, wenn du es gerade erwähnst, wo ist das und was muss ich tun?
Was soll ich tun?
Ich muss ja meine Aufgaben wissen, beziehungsweise wissen, wohin ich kommen muss.
Ja, du musst dich im Prinzip beim Landesverband dich anmelden und über den Landesverband bekommst du eine Telefonnummer über die VHS Baden-Württemberg und da wirst du dann weitergeleitet und da kann man über die Montessori Ausbildung zum Dozent oder Dozentin.
Da darf ich kurz noch was sagen, weil das war alles richtig und auch toll, was ihr da gesprochen habt. Aber ich glaube, es war ein kleines Missverständnis vielleicht drin. Der Franzi ging es ums Studieren an der Uni, oder?
Ja.
So ein bisschen, dass du das gerne würdest. Franzi hat kein Abitur.
Ja, ich auch nicht.
Du auch nicht, genau. Und es war damals so, ihr seid ja so in meinem Alter, ihr wart auf einer, ich sag mal, Behindertenschule, ist das richtig?
Ja.
Darf man das so sagen?
Ja.
Ja.
Wer hat davon Abitur dort gemacht? Also ich denke, fast niemand. Ne? Oder konnte man da überhaupt Abitur machen?
Keiner.
Also so ist es halt.
In meiner Schulzeit war das Höchste, was du machen konntest, Realschule.
So, und damit kannst du normalerweise an der Uni nicht studieren. So ist die Uni.
Ja.
Das ist eine Tatsache. Und wenn ich mir überlege, ihr seid ja wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Wie kann das eigentlich sein, dass Leute wie ihr kein Abi machen konnten? Ne? Heute ist es ein bisschen anders.
Ja.
Also es ist deutlich besser geworden und das ist schon Ausgrenzung. Also und da hat Franzi natürlich recht, wenn sie sagt, ich würde ja gerne an die Uni und studieren. Ja. Und das ist schon ein Thema für sich. Das andere ist natürlich, was du vorschlägst, an Montessori-Fortbildung, finde ich sehr spannend. Ja. Wir gehen trotzdem an die Uni. Mal gucken uns mal um, also, oder? Egal, also da können die Professoren uns mal, ja, wir gehen hin.
Aber durch diese Ausbildung, durch diese Montessori-Ausbildung, kann sie ja dann im Prinzip zuallererst mal lernen, wie sie so eine Vorlesung aus und das mal anzugucken und dann anfangen mitzumachen. Bis dahin, wo man dann sagt, ja, wenn du studieren möchtest, dann muss man gucken an Fördermittel, an Fördergehälter. Und wenn das alles stimmt, dann kann sie studieren. Kein Problem.
Okay, also da muss man einiges an Vorarbeit machen und das finde ich auch ein super Tipp. Trotzdem können wir schon mal in die Uni reingehen.
Ja, natürlich.
Ah, doch, also ich, ja. Ich war ja dort, ich kann euch ja da auch ein bisschen was zeigen.
Ja.
Und so.
Aber gib uns mal dein Wissen weiter und wenn ich dein Wissen habe, dann mache ich mit Marvin sein Projekt weiter.
Ich müsste nur wissen, aber das können wir während der Musik besprechen oder später beim Essen,
genau. Was
euch eigentlich an der Uni interessiert. Also welche Fachbereiche, was für euch interessant ist. Dann, glaube ich, kann man da schon mal zumindest reingucken. Also ja, das Studieren ist wieder anders. Da zählen in Deutschland immer viele Formalitäten wie Hochschulreife, bla bla. Aber da gucken wir mal. Vielleicht findet der Armin uns da auch noch einen Weg. Ne? Der Armin, der guckt uns noch. Ne?
Ja, natürlich. Ja.
Weil der macht alles möglich. Das siehst du ja. Ne?
Ja.
Super. Also, dann ein bisschen Musik. Ja. So, und jetzt geht's weiter mit unserem nächsten Interview, was wir gemacht haben, damals beim Jahresfest der Bruderhausdiakonie. Franzi, wann war das genau?
Das Jahresfest war am 28.06. und unser nächstes schönes Interview geht um schöne schwarze Körbe.
Oh, das klingt ja schwarze Körbe.
Gruselig, aber schön.
Okay.
Also ich... Lauf oder fahr, je nachdem, wie Sie es betrachten, hier rum und habe hier einen schönen Stand gesehen und wollte fragen, was Sie hier verkaufen und herstellen.
Gerne, also wir verkaufen Produkte vom Bruderhaus Diakonie Buttenhausen, vom Kunsthandwerkstatt, vom Handweberei und vom Tagesbetreuung. Das sind Sachen aus Draht, wo geflochten sind und auch gewobene Teppiche und gestickte Socken. Und auch viele Sachen aus Ton und aus Beton und gebastelte aus Pappmasche, also sehr viele unterschiedliche Produkte.
Sie haben ja so Körbe aus Draht.
Ja.
Kommen da Blumen rein oder was sind das für Körbe?
Das sind verschiedene Körbe, die kann man für jede Jahreszeit schön dekorieren. Zum Beispiel jetzt für Sommer mit Blüte, mit einer Schale, mit Wasser und Schwimmkatze kann man rein tun. Dann oder einfach als Obstkorb nehmen oder dann für Sommer kann man auch ein Glas mit Katzen einstellen. Für Winter mit grünem Moos und schöne Weihnachtsdeko, Tannenzapfen oder Weihnachtskugel. Für jetzt im Sommer mit Muscheln, also für alles Mögliche.
Wie werden die hergestellt? Die sind ja super interessant. Am liebsten würde ich gerade stehen bleiben und selber so einen Korb machen.
Ja, gerne. Vielleicht die Frage gebe ich weiter an meine Kollegin, weil die ist gerade vom Kunsthandwerkstatt und sie macht die Körbe mit unseren Klienten.
Ich wollte Sie fragen, wie die Körbe hergestellt werden, weil die finde ich so schön, ich würde am liebsten selber einer machen.
Okay. Ich sage es Ihnen mal so ein bisschen kurz. Also das Grundgerüst ist so wird so ähnlich gemacht wie ein Strohstern. So kann man sich's vorstellen. Der dicke Draht, das ist ein sogenannter Steckdraht von der Gärtnerei. Da werden zum Beispiel große Zapfen oder sowas angebunden. Und der Wickeldraht, mit dem wird dann eigentlich gewickelt. Das ist ganz normaler Wickeldraht. Und wenn es dann fertig ist, dann wird es nur einfach gesprüht mit Lack. Und also meine Leute, ich tue praktisch den sogenannten Stern vorbereiten und meine Leute wickeln dann. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass man dann eben von der Mitte aus misst, dass es einigermaßen rund wird, dann wird es gebogen und dann wird es hochgearbeitet und dann zum Schluss kommt halt so eine Schnecke, ne, dass man sich nicht verletzt. Man könnte jetzt auch Perle oder sowas drauf machen, aber es hält halt nicht so gut. Jetzt so eine Schnecke oder Spirale ist Gott halt ganz gut zu machen.
Und habt ihr da Maschine, wo das macht oder
nein.
Ist das Handarbeit?
Ist alles frei, früher hat man gesagt, frei Schnauze.
Also, wenn das Material biege, stelle ich mir vor, ziemlich hart.
Ja, sehr hart. Und vor allem auch das Arbeiten geht schon in die Finger. Und meine Leute schaffen in der Regel halt 1,5 Stunden dran, weil es geht in die Finger, es geht in die Hand, es geht in die Gelenke, in den Arm, in den Rücken. Aber so 1,5 Stunden ist okay.
Okay. Also ist das Arbeit und Therapie in einem.
Ja, genau.
wie viele Stunden arbeitet man an so einem Korb insgesamt?
Also wenn ich schnell arbeite, brauche ich 2 Stunden, wenn ich arbeite. Und ich habe Klienten, die schaffen so schnell wie ich, obwohl ich es jetzt schon fast 20 Jahre mache. Und es gibt aber auch Klienten, die machen es sehr, sehr genau und, die brauchen dann halt ein bisschen länger. Die machen es dann aber wirklich super spitze.
Ja, aber der da ist ja auch super spitze.
Ja, klar. Ja. Für mich schon, aber ich habe zum Beispiel einen Mann, einen Klient, der tut dann jedes Drähtel, tut er dann ganz genau, ne, also circa fast Millimeter genau. Und dann sagt er immer, wenn ich jetzt so ein bisschen relativ schnell mache, das kann er Guide brauchen, weil ich muss dann auch ordentlich arbeiten. Er bringt mich zur Ordnung.
Ja. Diese Körbe, ist das Ihre Idee gewesen?
Ja, genau. Also es war so, dass mein Traum immer war, so ein bisschen Weidekörbe zu machen. Und das Problem ist, die Kopfweide, die sind meistens gehören dann private Leute oder Korbmacher. Dann darf man sie also nicht schneiden. Dann muss man sie zu einer bestimmten Zeit schneiden. Dann muss man sie bestimmt lagern. Dann muss man sie vor dem Verarbeiten mindestens eine Nacht wässern. Und wir haben damals einen ganz kleinen Raum gehabt, das wäre unmöglich gewesen. Und dann habe ich zufälligerweise mal so einen Drahtkorb gesehen. Und dann denke ich, ah Mensch, so ein Drahtkorb, das sieht eigentlich auch ganz klasse aus. Und habe da so mal ein bisschen rumexperimentiert. Und so die erste waren natürlich schon sehr... Also wenn ich es heute sehe, der würde wahrscheinlich erschrecken, wie wisch die damals waren. Und hat sich dann halt immer mehr verbessert. Und dann haben wir halt immer auch neuere Formen oder andere Formen dann kreiert. Und ja.
Darf ich fragen, was haben Sie denn für eine Ausbildung?
Eigentlich bin ich Erzieherin, habe dann lange im Kindergarten gearbeitet und es war mir dann einfach auch zu laut, sage ich mal ganz direkt. Es,
also sind meine Mitstreiter leiser wie so kleine Wurmler.
Ja, genau. Es war halt so, also es gibt Untersuchungen, dass es im Kindergarten so laut ist, wie wenn man mit dem Presslufthammer arbeitet. Und je älter man dann wird, irgendwann denkt man, geht jetzt auf Dauer nicht mehr. Und der Herr Mangold, ich weiß nicht, Sie ihn vielleicht kennt, von der Bruderhausdiakonie Buddenhausen. Er hat mich mal angesprochen, das war der zweite Chef. Und hat gesagt, möchtest du nicht mal kommen? Und so bin ich dann eben nach Buddenhausen gekommen, in die Bruderhausdiakonie. Und es macht mir ganz arg viel Spaß.
Okay, das war Ruth Wahl, genau. Von der Bruderhausdiakonie.
Genau.
Ja, das war die Ruth Wahl. Die wählt sich, wenn sie von der Alpera kommt, klar. Das Nächste ist, wo nicht los ist, ist nicht los. Ohne Mut ist nicht los von der Alpera. Dann geht es natürlich mit die Gerade zu Flechter bis die Finger wund sind, das ist klar. Die von der Albrecht, die hinter eh alle Schwüle an die Fingerkuppe dran, weil sie 2,5 Stunden pro Woche mal 40 Jahre oder 50 Jahre hängen sie natürlich am Bandscheibenvorfall oder abgenüsste Hals, Wirbel, ist klar, man kommt ja natürlich von der Alp ran. Und die von der Alp, die kennen ja eh keinen Schmutz, weil ohne Schmutz ist nicht los. Und ich denke, natürlich, die sind eben abgebrühte Elbler. Und Elbler ist allbekannt als Oberschwaben. Und die Oberschwaben sind dann noch krasser. Die gehen im Winter mit dem Bathos ins Freibad mit die Mama Silke. Und da finde ich wunderbar super. Becky ist sie heute, auch wenn sie nicht von der Albra ist, aber sie ist von deren Dinger. Und die von deren Dinger, die sind genauso breit, die sind aber nicht von der Albra, aber das ist eingeflaschte Gorge. Und Silke ist aber keine Gorgin, sondern sie kommt von Stuttgart, von der echten Schwabe. Und echte Schwabe ist ein Gebrauch. Ich bin ein Schwab und kein Toskanaler. Und ich mag ein Braten, so wie es daheim gemacht wird.
Oh, danke für das Kompliment, Armin. Dankeschön. Danke.
Doch.
Ja, so Franzi. Ist Franzi eine Schwäbin? Sag mal so, nicht so
von,
richtig.
Von mir rein, kommst du?
Zufällig von deinem Oberland, wo du vorher erzählt hast.
Ja, da bist eine Oberschwäbin. Und ein kleiner Fischkopfwälder. Nicht weit davon, in welch ist der Todessee.
Ach so, das ist ein Fischkopf. Okay, gut.
Also, ja, ich habe mir gedacht, ich sei ein Seehass. Fischköpfe kämen woanders her, aber ich lerne gerade dazu.
Jo, super, super. Das finde ich jetzt klasse. Ich glaube, ich habe jetzt Lust auf ein bisschen Lenny Kravitz. Sollen wir da mal reinhören?
Ja, doch. Kravitz. Voll auf so Seeköpfe und Fischhasen und alles, was da gibt. Also ich laufe hier auf dem Ruderhaus.
Nein, du läufst nicht, du fährst.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so klein karierst bist mit meinen Beinen. Egal, ob ich laufe oder ob ich fahre. Auf jeden Fall gucke ich mir die Stände an und habe gesehen, dass ihr Stand Sachen herstellt. Und dann wollte ich fragen, was und warum.
Wir verkaufen Sachen, die bei uns in den sozialpsychiatrischen Hilfen hergestellt werden, in Stuttgart. Dort leben psychisch kranke Menschen, die tagsüber in der Tagesstruktur arbeiten oder auch so an Freizeitangeboten teilnehmen und Sachen gestalten. Wir haben ganz viele Sachen aus Holz, die ganz bunt gemalt sind, aber auch genähte Sachen und Karten, die gestaltet sind. Genau.
Und wie kommen Sie gerade nach Stuttgart? Das Bruderhaus bietet doch selber auch genug an.
Genau, also hier auf dem Fest werden alle Dienststellen stellen ihre Arbeit vor und eine der Dienststellen ist halt die sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart. Die Bruderhausdiakonie hat ihre Dienststellen über ganz Baden-Württemberg verteilt und wir sind halt ganz im Norden, in Stuttgart sozusagen die nördlichste an der Grenze und wir dürfen hier auch zeigen, was wir machen, weil gerade viele Reutlinger gar nicht wissen, dass es in Stuttgart auch Dienststellen von der Bruderhausdiakonie gibt.
Ehrlich gesagt, das wusste ich auch nicht, aber wie sieht so eine Arbeit in Stuttgart aus? Also erst darf man die Seele ausschütten und dann darf man arbeiten, oder wie?
Also die Menschen, die wohnen bei uns und die gestalten halt ihren Tag so, wie sie es möchten. Das heißt, es gibt Bewohner, die besuchen Werkstätten. Es gibt Bewohner, die haben vielleicht auch eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und die Personen, die nicht wissen, was sie machen möchten oder was sie machen können, haben die Möglichkeit, bei uns verschiedene Angebote auszuprobieren und vielleicht auch ihre Ausdauer zu trainieren oder neue Sachen zu lernen, zum Beispiel zu nähen. Oder aber auch das, was sie früher schon gern gemacht haben, auch wieder als Hobby dann aufnehmen. Und gerade so die Sachen, die Gestaltung von dem Holz, das mögen sehr viele, das ist sehr beliebt. Und wie gesagt, das Nähen ist dann auch vor allem bei den Frauen sehr beliebt. Und die Utensilos und die Kosmetiktaschen kommen gerade so auf so Festen oder auf Basaren auch sehr gut bei den Kunden an und das freut unsere Bewohner dann auch immer, wenn sie dann sehen, dass die Sachen dann verkauft worden sind.
Was macht ihr dann mit den Einnahmen? Freizeiten oder wie kommt es denn den Bewohnern zugunsten?
Also die Sachen verkaufen wir eigentlich fast zum Selbstkostenpreis. Das heißt, von dem Geld, was wir hier heute einnehmen, wird wieder Holz eingekauft, die Farben werden eingekauft, die Stoffe werden eingekauft. Und die Bewohner bekommen auch für die Zeit, wo sie in der Arbeit sind, bekommen sie eine kleine Aufwandsentschädigung. Und wenn tatsächlich noch Geld übrig bleibt, dann machen wir zum Beispiel für die Leute, die arbeiten, so Tagesausflüge und unterschiedliche Angebote, dass sie dann halt auch in Stuttgart oder halt in Reutlingen dann eingeladen werden. Also heute waren auch Bewohner von uns aus Stuttgart dann auch hier, damit sie auch Reutlingen kennenlernen können, die anderen Dienststellen der Bruderhausdiakonie kennenlernen können und damit sie auch sehen, wie die Sachen hier bei den Besuchern vom Fest dann auch ankommen.
Ja, dann hätte ich noch eine Frage, weil Sie gerade von Dienststellen reden. Wie viele Dienststellen hat das Bruderhaus?
Okay, das müsste ich jetzt wissen. Also es sind ganz, ganz viele. Ich weiß jetzt aktuell keine Zahl, aber die Bruderhausdiakonie hat an die 4000 Mitarbeiter, das weiß ich. Die Anzahl der Dienststellen kann ich jetzt aus dem FF nicht sagen. Aber
Stuttgart, Reutlingen.
Also in Stuttgart gibt es alleine 5 Dienststellen der Bruderhausdiakonie. Das weiß ich in Reutlingen, wie viele es insgesamt sind. Da würde ich Sie vielleicht auf den Infostand verweisen. Die Kollegen können da auf jeden Fall eine genaue Zahl sagen, weil ich kann nur schätzen. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht auswendig.
Okay, kein Problem, danke trotzdem.
Danke fürs Interview. Und das war Olivia Kusawinski.
Genau, ich bin Bereichsleitung der sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart.
Okay.
Also ich laufe hier auf dem Bruderhaus.
Nein, du läufst nicht, du fährst.
Ja, ich wusste gar nicht, dass du so klein bist.
Ah, das ist ja dasselbe Interview wieder. Aha. Okay, ihr habt jetzt einiges zu berichten oder zu kommentieren, Armin. Ich habe schon gesehen, du zuckst richtig. Du möchtest jetzt unseren Hörern noch was mitteilen.
Ja, also ich meine, alle BFBler, also Werkstätten für Menschen mit Behinderung, das sind alle, in diesem Sinne ausgenutzt werden. Und auch im Prinzip billig abgespeist werden, weil ja eine BFB ist keine, im Prinzip wie eine billige Aufbewahrung für die Menschen. Die kommen morgens, entweder haben die Arbeit oder haben sie keine Arbeit. Wenn sie keine haben, dann kommen sie halt zum Schlafen, zum Rumhängen, zum Kaffeesaufen. Oder aber,
Das ist leider wirklich so.
Natürlich, drunter einmal ein bisschen ein sogenannter Freigang spazieren laufen, wie in Rosenburger Gefängnis im Prinzip. Dann ist klar, eine BFB hat Kunden nach außen, wie Daimler, Porsche, etc., manchmal auch BMW, aber nicht wie Trotz, denke ich, das ist alles Abzocke. Weil wenn ich sehe, die ganzen Meister und Vorgesetzten, die haben alle nicht nur eine Ausbildung, die haben 2 Ausbildungen von den Jahren. Die haben ein sehr gutes Geld, aber die Leute mit Handicap oder mit Beeinträchtigungen oder mit Behinderungen, ja, kann ich Wort für Wort zitieren. Die spricht man ab. Leute im Förderbereich, also im PUB, im Förder- und Betreuungsbereich, die bekommen vielleicht 20 Euro. Und alle anderen, so zwischen 120, 200 Euro. Und bei ist es?
Ich hab's, pro was? Pro.
Ich hab's Haus über 20 Jahre mitgemacht. Ich hab's 20 Jahre lang einen Lohn, einen Mindestlohn gehabt von 288 Euro.
Pro Monat, oder?
Pro Monat.
Pro Monat, ja. Das wollte ich wissen.
Wäre das schon ausgezogen, hätte ich mehr Sozialhilfe, mehr Hartz IV. Und das ist nicht im Prinzip ein Menschenrecht von der UN-Konvention oder auch von der Integration, Inklusion. Ja? Und da stelle ich mir die Frage, welche BRB von einer Brutto-Diakonie kann eigentlich, oder wie können die mit einem guten Gewissen vorangehen an die Inklusion? Die haben keinen Charakter, muss ich sagen. Die nützen die Leute aus mit Handicap, Beeinträchtigungen und mit Behinderungen. Und da sage ich, eine von der sozialpädagogische, kommunale, regionale Politik, Behindertenpolitik. Wie kann man so mit Menschen, mit einem Individuum im Prinzip schwächendem noch zu Recht auszukommen? Die kommen heute nicht mehr aus. Leute in die Wohnheime, in die Wohngruppen, die müssen im Prinzip wie ein Kind in der Werkstatt arbeiten. Die müssen alles tun und machen, was die einem sagen, egal ob Berichtsleiter in den Werkstätten, in die Wohnheime, haben kaum Geld. Drinnen, wenn ich beim Aldi bin, sehe ich die Leute, die können weder rechnen, schreiben, kein Umgang mit Geld. Und diese Leute schicken wir selbstständig zum Einkaufen. Wo sind da die Berichtsleiter oder Leitende, wo Sozialpädagogik haben? Die haben null Ahnung von ihrem Studium. Und deswegen sage ich, Montessori ist das Studium für uns, aber nicht für die sozial schlafenden Pädagogen. Ja? Und da denke ich einfach, man darf die Leute nicht zu unterstützen mit ihrer sozialpädagogischen Ausbildung, wo ich über 6,5 Jahre an der Fakultät für Sonder- und Sozialpädagogische Hochschule war, habe ich immer wieder gesagt, ich bin euer Dozent und Lehrer. Und das, was ich sage, ich komme von der Praxis, ja, auch im Prinzip von der UN. Und da sage ich ganz einfach, bitte, kommt mit den Leuten gut aus, helft den Leuten im Bereich Wohnen, Einkaufen, im Prinzip bei Bildung, Erziehung und bei Barrierefreiheiten. Und man muss heute gucken, das Individuum hat das Vorrecht vor alle anderen. Und ich denke, wenn wir mit der Montessori-Ausbildung eine Ausbildung schaffen als Dozentin oder Dozent, dann können wir irgendwann ohne unsere armen Sozialpädagogen auszukommen, denn wir brauchen die Leute nicht. Wir sind die Leute und wir haben es drauf und die Brutto-Diakonie, die gibt's eh bald nicht mehr. Weil ich hab Akten wo daran steht, bis 017 sind die Einrichtungen werden ab 2017 aufgemacht, die werden aufgespaltet. Die Einrichtungen haben ein Problem und deswegen müssen die unsere Leute herhalten. Ja, Menschen mit Behinderung herzuhalten, egal wie sie leiden darunter. Sogar die bekommen im Prinzip irgendwann keinen Job mehr, außer die Monitoring-Ausbildung, Selbsthilfe-Ausbildung. Und dann sind wir die Leute die Leute, wo im Prinzip was auf dem Kasten haben.
Okay, ich habe gerade eine starke Kritik durchgehört an den Sozialpädagogen. Also ist das so, dass sie euch immer umkreisen, wie so Helikopter? Und oder wie ist das, Franzi, deine Erfahrung?
Also ich habe prinzipiell eine ganz andere, aber im Durchschnitt ist schon so, dass die Sozialarbeiter auf ihrem Namen pochen und meinen, wir sind Sozialarbeiter, wir meinen es gut und das zählt jetzt. Aber gut meinen ist nicht gut machen. Der Unterschied beißt sich und teilweise verstehe ich Armin, aber das Schwert läuft ja immer weiter. Wie viel sogenannte Gesunde hört und sieht man, wo 3-4 Berufe brauchen, um eine Familie durchzukriegen. Es klemmt ja überall. Und ich wollte es nicht nur an die Sozialarbeiter festmachen. Ich wollte es prinzipiell viel, viel weiter festmachen. Kann es sein, dass eine Mutter Haushalt hat, Kinder hat und 2-3 Berufe, dass sie alle über Wasser halten kann? Muss das sein? Und muss ein Betrieb lieber die Strafe zahlen, als uns zu nehmen? Also das ist ein Thema ohne Ende. Mhm. Ich weiß nicht, wo anfangen, wo aufhören. Und ich arbeite schon lange nicht mehr wegen Geld. Ich arbeite wegen Spaß.
Oh, da bist du aber in einer guten Situation.
Wenn ich wegen Geld arbeite, für den Hungerlohn, den ich kriege, dann kann ich es gerade sein lassen. Mhm. Aber ich arbeite, dass ich eine Tagesstruktur habe, dass ich den Mitmenschen was mitgeben kann. Genauso wie mit dem Theater. Enrico will uns zahlen, darf aber nicht, weil dann Sozialamt wieder wegnimmt. Die Katze beißt sich in den Schwanz.
Also das ist das Theaterprojekt, was du hast bei der Tonne in Reutlingen.
Ja.
Ne? Mach mal ein bisschen Werbung dafür. Das ist ja auch eine gute Sache.
Also in Reutlingen gibt es ein Theater und in Kooperation vom Theater, vom Bruderhaus und der Hochschule gibt es Arbeitsplätze dort, an denen ich teilnehme. Und Enrico, sein Wunsch wäre es, uns genauso zu zahlen wie seine Mitstreiter, darf er aber nicht, weil ich dann für Sozialamt zu viel Geld zahlen würde. Also wenn Armin was ändern kann und ändern will, müsste man prinzipiell das ganze System ändern.
Und genau da muss ich sagen, genau, das System wird sich ändern, 015, 016.
Ich meine jetzt nicht bei den Behinderten, ich meine grundsätzlich.
Ja, ich meine ja grundsätzlich, aber lass mich einfach mal ausreden. Das heißt in diesem Sinne, wir müssen im Prinzip mit dem Landesministerium, also mit der Regierung, gemeinsam wörtlich arbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt auf die neueste Konjunktur abwarten, ob der Landesbehindertenbeauftragte, mein Freund, der Herr Weimer, der hat also ob hier gehabt im Radio, natürlich, es kommt darauf an, ob man ihn nochmal wählt. Also meine Stimme, nicht nur eine, ich habe, wenn es geht, habe ich für ihn 500 Stimmen für den Herrn Weimer.
No, das ist aber Wahlbetrug.
Nicht wie ne? Trotz, ich denke einfach, die ganze Arbeit muss aufgestellt sein, ob die Landesregierung, ob die Parteien, ob die Fraktionen, auf Stadtkreisebene, auf Landkreisebene und natürlich auf den kommunalen, regionalen Inklusionsbeauftragten. Und deswegen werde ich ganz einfach dieser Mann vor Ort in Tübingen sein, der wo für eure Belange und für eure Rechte sich einsetzt, egal wo, in welchem Bereich. Wir müssen eine Konjunktur schaffen, wo man sowas ändern kann. Man kann, denn ich weiß vom Landesbehindertenbeauftragten, man kann heute schon unser Klerdiel ausbezahlen mit 1.100 Euro. Das heißt aber dann, nach der jüngsten Zeit, wo dann in diesem Sinne keine Grundsicherung, keine Eingliederungshilfe, keine soziale Leistungen, keine Sozialhilfe und nichts mehr. Aber wird gesagt, 1.100 Euro und mit diesem Geld monatlich auszubezahlen. Und da kann man zu gucken, dass ihr alle im Prinzip einen Job habt, einen gut bezahlten Job haben. Und dass alle Leute, auch die Hartz-IV-Leute, auch das wollte man abschaffen. Ja, weil das System so nicht mehr wirtschaftlich leben kann. Denn da muss ich wörtlich zitieren, diese skandinavische Länder, Italien, Südtirol, England, Irland, all diese Länder haben, die sind unsere Vorreiter. Was zum Beispiel heißt, Community von Kerl, wohnen in der Gemeinde. Und da ist es wichtig, dass wir mit unserer Dezentralisierung, Ambulantisierung und der Kommunalisierung, da müssen wir dran arbeiten, genauso wie die anderen Länder. Denn die UN-Konvention hat 16 Länder unterzeichnet. Niemand darf diskriminiert werden, egal ob Behinderung, Hautfarbe oder sonst was. Und wenn wir das tun, dann müssen wir zum Beispiel Libanon oder andere Länder oder Syrien zum Beispiel, da, das haben wir auch schon hier behandelt, da wo diese Leute Grund und Boden nicht mehr haben, kein Grundwasser haben, da müssen wir diese Länder heranziehen, auf die Einlage beizuziehen und zur Verantwortung zu zwingen. Und anders geht nicht mehr. Auch unser Sozialsystem ist im Rande. Und bevor das passiert, müssen wir eine gute Lösung finden. Lieber Herr Weimer, ich hoffe, du hörst mir heute zu und du gibst mir irgendwann mal Bescheid. Dankeschön.
Also wir stehen hier vom Standort Tansania und wollten den Herrn mir gegenüber fragen, was er so am Stand macht und wie er zu Tansania kommt und so weiter.
Ja, der Tansania-Arbeitskreis existiert seit 1990 innerhalb der Bruderhausdiakonie und ist schon von Anfang an ein Inklusionsprojekt. Das heißt, wir sind etwa so viel Menschen mit Behinderung wie auch Menschen ohne Behinderung. Und im Prinzip pflegen wir freundschaftliche Beziehungen zu einer diakonischen Arbeit im Südwesten von Tansania, in Tandala, Tansania eben. Und reisen dort immer wieder hin, auch mit Inklusionsreisen, meistens 10 mit Behinderung. Und auch Gruppen von dort kommen im gleichen System zu uns. Da war jetzt beim Kirchentag eine Gruppe da mit 5 Menschen mit Behinderung und 8 Menschen, die eben als Chor formiert haben, waren bei uns. Deswegen ist das dann sehr intensiver, menschlicher, freundschaftlicher Kontakt, weil wir die Leute inzwischen kennen. Es ist ja eben schon über lange Zeit, dass die partnerschaftliche Beziehung besteht.
Also wenn ich es jetzt gerade so aus Spaß hochrechne, habt ihr selber Hochzeit.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Da gibt es nächstes Jahr eine Reise deshalb, um dieses Jubiläum zu feiern. Am Pfingsten 2016 fahren wir runter und werden dort das richtig gebührend feiern. Ja.
Und Tansania feiert ja nochmal anders als wir. Das wird dann ein wunderbares Fest.
Es wird ein Fest der Freude, des Tanzens, des Singens, des Jubelns und alles ohne Alkohol übrigens. Das ist immer unglaublich beeindruckend, dass man auch ohne Bier und Wein lustig feiern kann und ein Fest feiern kann. Wir unterstützen euch auch die diakonische Arbeit dort. Da gibt es ein Kinderprojekt, wo Einzelpersonen von hier, über 400 inzwischen, Kinder von dort verbindlich über 5 Jahre unterstützen. Und ansonsten gibt es ein ABM-Projekt, da kann man einen Arbeitsplatz für bestimmte Zeit im Diakoniezentrum haben, das wird auch von uns finanziert. Und ansonsten verkaufen wir die Produkte von Menschen mit Behinderung in Tansania hier in Deutschland. Ja. Also die ganze Körbe, die Bambuskörbe sind das beste Beispiel, die sind von Menschen mit Behinderung gemacht. Die waren jetzt auf dem Kirchentag, haben geflochten während dem Kirchentag, war sehr beeindruckend. 5 € kostet so ein Korb mit Namen eingeflochten und ist der traditionelle Korb, um den Weizen, das Getreide zu reinigen. Und jetzt ist es bei uns in Deutschland ein Deko-Objekt und dort weiterhin auch ein gewisses Maß, ein gestrichener Korb ist ein gewisses Maß. Wenn man auf dem Markt ist, kommt man mit einem eigenen Korb und sagt, ich möchte ein gestrichenes Maß und dann ist es diese Menge zum Beispiel.
Wie lange sitzen die an so einem Korb zum Flechten ungefähr?
2-3 Tage, aber das zieht sich manchmal über eine Woche. Die haben ja auch noch Feldarbeit zu erledigen. Aber ich habe schon mal einen Flechtkurs mitgemacht in Tansania. Also wenn wir mit Gruppen runtergehen, machen wir immer so einen Kurs mit. Man braucht ein unwahrscheinliches Fingergeschick. Man muss das in der Hand halten können, diese Bambus-Rohprodukte.
Aber hartes, stabiles Material.
Ja, genau. Das ist eben ein Material, das überall wächst, Bambus. Das wird dann mit einem Messer aufgesplitzt und zugeschnitten, damit es eben im Prinzip Rohmaterial ist für dieses Körbeflechten.
Ist es beim Flechten auch so hart oder ist es da noch weicher?
Da wird es ins Wasser gelegt, das ist ein bisschen angenehmer.
Ich vermute, dass das funktioniert wie die deutsche Flechtkunst. Weil ich habe das in der Ergotherapie auch schon gemacht. Da gibt es ja so Flechtmaterial, das tust du ins Wasser, dann ist es weich, dann kannst du verarbeiten und dann stellst du in die Sonne, dann ist es wieder hart.
Ja. Genau so passiert es dort auch, aber es bleibt relativ scharfkantig. Nicht wie die Weide, die bei uns geflochten wird, sondern man muss das wirklich können.
Wie sieht denn so ein Arbeitsplatz oder Tagesstruktur von Behinderten dort aus?
Das ist eine gute Frage. Die sind zu Hause. Gibt es keine stationäre Einrichtung und auch in dem Sinn so gut wie kein ambulant betreutes Wohnen, sondern die sind zu Hause und werden über das Diakoniezentrum ein bisschen aus der Ferne betreut. Im Sinne von, ich habe jetzt zum Beispiel für den Kirchentag 300 Körbe bestellt. Dann geht das Diakoniezentrum her und sagt, hallo in Utengule, aha, da sitzt der Upendo, die, mach mir bitte 50 Körbe. Dann ist der Jackson in Makete, mach mir bitte 100 Körbe und so weiter. Das macht das Diakoniezentrum, sorgt ein Stück weit für die Vermarktung. Aber in erster Linie ist es ein Regionalprodukt und wird auch dort verkauft. Man braucht es dort. Wir haben jetzt kein Kunstprodukt entwickelt, genauso diese. Das sind ganz einfach aus Salzgefäße oder Mehlgefäße. Das sind Produkte, die dort auch gehen. Wir sind quasi Sahnehäubchen obendrauf. Wir zahlen natürlich den vierfachen Preis, aber der kriegt nicht der Flechter direkt, der kriegt einen ordentlichen Preis, aber das Diakoniezentrum, damit diese Infrastruktur dort eben vorgehalten werden kann.
Ich finde ja aber eine gute Kombination.
Ja, das ist schon jetzt über 20 Jahre funktioniert es und die Flechter selber, die kenne ich fast alle persönlich. Das sind Familien, vollwertige Familienmitglieder, die haben Kinder, sind sowohl Frauen als auch Männer, die eben jetzt nicht verstoßen werden als unwert oder unnütze Familienmitglieder, die man noch unterhalten muss, sondern die leisten jetzt ihren vollen Beitrag, weil das ist richtig Geld. Am Ackerbau kann man seine Familie ernähren, aber so gut wie nichts verdienen auf dem Markt, weil das dort jeder macht. Die Landwirtschaft funktioniert in den Bergen von Südwest-Tansania sehr gut. Und das ist was obendrauf. Der Flechter kriegt quasi 2.500 Schilling, das ist etwa 1 Euro. Und das sind wirklich 4 Tagelöhne. Das entspricht etwa 4 Tagelöhnen. Ja. Also es ist richtig, eine Familie, die so einen Flechter hat, ist dankbar. Und das machen eigentlich fast nur Behinderte, weil sie halt darauf angewiesen sind, dass sie das zu Hause ohne Beine, ohne Arm oder so im Zweifelsfall können. Ja. Übrigens noch dazu kommt Batik. Das Gleiche, das machen andere, die machen Batik. Schneiderei, diese Hemden. Wir haben sehr, sehr viele handbetriebene Nähmaschinen schon dorthin gebracht. Übrigens auch für Kleinwüchsige ohne Beine. Die sitzen auf der Nähmaschine und haben eine Kurbel und können dann nähen. Unwahrscheinlich beeindruckend. Mit ein bisschen Fantasie kann man da unwahrscheinlich viel helfen und die Leute können zu Hause bleiben. Die müssen nicht raus aus der gewachsenen Gemeinschaft, weil Illusion ist ja eigentlich Teilhabe da, wo ich bin.
Und was sind die Behinderungen, die so am häufigsten vorkommen in Tansania? Kann man das sagen?
Ganz viel noch aus der Kinderlähmungszeit, ganz viel Verbrennungen, die zu Amputationen führen. Wenig geistige Behinderung, weil das ganz geringe Überlebenschancen hat. Also nehmen wir mal einen Epileptiker, der stirbt innerhalb der ersten 3 Jahre, weil er einfach auch die Malaria nicht aushält, weil er das Herz nicht operiert bekommt, weil er keine kardialstützende Mittel bekommen kann. Dann schwerst mehrfache Behinderung, stirbt oft schon bei der Geburt. Das muss man ja sehen, bei uns ist da relativ viel und schnell medizinische Hilfe da. Das ist halt in Afrika lange noch nicht der Fall. Deswegen konzentriert sich sehr stark auf leichte geistige Behinderung und starke körperliche Behinderung.
Und so ein Rolli, wie Franzi hat, davon können die wahrscheinlich nur träumen? Oder?
Ja, genau. Ich habe noch nie einen gesehen, einen E-Rolli. Aber wir haben schon auch gute, rustikale, einfach handhabbare Rollis in einem Container runtergeschafft. Es gibt inzwischen auch ganz erste Ansätze, dass man einen Rolli dort kaufen kann. Das Problem in Afrika ist halt überall, das ist meistens billige China-Ware. Ja. Das kommt und das Zeug verreckt dermaßen schnell. Und,
ich weiß, ich schimpfe auf hohem Niveau, aber was Verrecken betrifft, kann ich nicht singen. Also das Auto hier verreckt auch oft. Aber wenn wir jetzt gerade von Hilfsmitteln reden, was für Hilfsmittel gibt es da unten?
Ja, das fängt bei beim einfachen Bambusstock an. Da laufen ganz viele rum, auch Beinamputierte mit einem Stock, an dem sie sich quasi stützen. Der Chilasi, ein guter Freund von mir, der auch ein guter Flechter ist, hat keine Beine ab Hüfte und der läuft auf den Händen. Das Hilfsmittel sind Badeschlapper, damit seine Hände nicht immer aufreißen. Ja? Wir haben den natürlich auch einen Rollstuhl besorgt inzwischen, aber der wohnt dermaßen in den Bergen, der steht im Eck jetzt, der Rollstuhl. Man muss tatsächlich angepasst Hilfsmittel geben, die auch nicht zur Abhängigkeit von uns, von den Helfern führt. Das heißt im Klartext, Es muss auch dort wieder besorgbar sein. Das ist übrigens auch die Erfahrung mit orthopädischen Hilfsmitteln. Wir haben auch schon einige Prothesen finanziert. Gute Schuhe machen lassen hier. Es nützt alles nichts, wenn der zweite Satz nicht mehr beschafft werden kann. Oder wenn, was dann häufig der Fall ist ja bei der Prothese, wenn jemand dann eben sich aufscheuert, ja, eine Veränderung am Körper ist, dann muss ich ja, gehe ich halt hier zum nächstbesten Orthopäden und lasse mir das wieder richten. Das ist halt in Tansania in der Regel nicht der Fall. Ja.
Und was wäre für Sie oder für die Leute dort die richtige Hilfe?
Hilfe zur Selbsthilfe. Im Prinzip.
Wie würde die aussehen?
Eben Produkte, die sie selber machen können, um ihre Existenz selber bestreiten zu können. Also wir verschenken keine Almosen, das machen wir grundsätzlich nicht, auch nicht so persönlich, dass ich mal jemand 50 Euro zustecke, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Also dann hat es, wir zahlen für viele Leute Schulbildung. Das führt eben nachher zu einer Entwicklung, zu einer Selbstständigkeit. Also Hilfe zur Selbsthilfe, da bleibt es. Und man darf das aber nicht nur mit dem Etikett machen, sondern es muss halt wirklich durch und durch authentisch dann funktionieren.
Also so wie jetzt die 25 Jahre mit dem Bruder aus, dass ihr im Gegensatz immer runterfahrt und guckt.
Also da würde ich sagen, das nehmen wir für uns in Anspruch. Ja. Deswegen sind wir noch keine große Mission oder kein Entwicklungsdienst, das wollen wir auch gar nicht sein.
Das braucht ihr ja gar nicht. Die kleinen Sachen sind manchmal die besten, besser wie die großen.
Wir retten nicht die Welt mit dem, was wir machen. Wir in unserer freundschaftlich-partnerschaftlichen Beziehung gucken wir, dass es unsere Freunde besser geht und dass sie vor allem über ihr eigenes Tun einen Entwicklungsstand erreichen, mit dem sie gut leben können. Das ist halt Bildung, Ernährung und Gesundheitsgeschichten. Die drei Säulen sind das A und O.
Okay.
Das eine ist ganz kurz, Ernährung, Bildung ist klar, das muss von der UN kommen, ganz klar. Das zweite ist, wenn ich das anhöre, muss ich demnächst einmal werden lassen bei der UN. Das zweite und das dritte ist einfach, wir haben 16 Länder unterzeichnet und es kann nicht sein, dass andere Länder andere Ziele haben. Ich gehe auf Berufung und zeige die anderen Länder mit der UN-Konvention an, gegen Antidiskriminierung.
Also für heute verabschiedet sich die rollende Franzi. Ich fand's zum Schluss, der Mann hat mir teilweise aus der Seele gesprochen. Das ist nicht nur im Ausland, sondern auch hier in der Lebenshilfe oder in der Einrichtung, in der ich wohne. Und mir haben die 2 Stunden gefallen. Und ich würde mich auch freuen, wenn sich die Hörer per E-Mail zurückmelden, wie Ihnen die 2 Stunden gefallen haben. Aber bis zum Oktober eine schöne Zeit.
Genau, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr könnt das einfach schicken ans Büro der Wüstenwelle. Das kommt an, Büro, Buero, geschrieben, Büro at wüstewelle-tübingen.de, so ist es. Auf der Homepage findet ihr es. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und am Mikro verabschieden sich die Silke,
Armin
und Franzi.
Und tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Tag.